davon überzeugt, dass diese gemeinsamen Menschen.
Lichtjahre vom Mainstream entfernt.
Querfunk.
C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. »
Emma Dienstags um 12 Uhr.
Wer gelesen?
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarettenfabrik.
Ich möchte jetzt auf dieser Bühne am Mikrofon eine wunderbare Sängerin begrüßen, die ihr schon kennt. Sie steht zu meiner Rechten, sie heißt Miss Karen Ruth Thompson.
Das ist ein Stück von einer bayerischen Band, FSK, sehr schöne Band, mögen wir gerne.
When it's raining in Texas,
raining in Texas,
it snows in Berlin.
Rain time in Texas.
The soldier is sad.
Soldier is sad.
And if you're not my sweetheart,
ooh,
I know you'll be my friend.
You're lucky.
Verehrte Hörerinnen und Hörer,
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen, der alldienstäglichen kleinen Vorlese- oder Klaus-Sendung, die ihr zwischen 12 und 13 Uhr im freien Radio eures Vertrauens, dem Querfunk auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz, in der Erstausstrahlung hören könnt. Begrüßt haben wir euch mit Die Brauthaut ins Auge, deren Platten sind jetzt auch endlich nach vielen Jahren wieder zugänglich über das Label Trikont und das freut die Redaktion Quergelesen sehr. Das Lied, was ihr hörtet, und das wurde ja von der Sängerin bereits auch gesagt, ist ein Cover eines Stückes der freiwilligen Selbstkontrolle. Die neue Sans Phrase ist erschienen, die Zeitschrift für Ideologiekritik, das Heft 24, eigentlich ja, Sommer 2024, ist jetzt aber gerade jetzt erst ausgeliefert worden. Und wie es bei so einer Zeitschrift ist, die nur ein paar Mal im Jahr erscheint, sind natürlich Texte, Reflexionen, Berichte nicht immer tagesaktuell. So ist es auch mit dem Text von Marlene Gallner, den wir euch heute hier in Quergelesen zu Gehör bringen möchten. Sie schreibt zum Verhältnis von geistigem Arbeiter und seinem Publikum unter dem Titel »Die Barrikade vereint mit den Intellektuellen gegen den Staat der Juden«. Der indische Schriftsteller Pankaj Mishra hat mit seinem Aufsatz »The Shoah After Gaza«, der im März 2024 in der London Review of Books veröffentlicht wurde, ein anschauliches Beispiel für den linken Antizionismus und Geschichtsrevisionismus auf Höhe der Zeit vorgelegt. Dass er dazu Jean Améry als Stichwortgeber heranzieht, ist die Aktualisierung eines gängigen Phänomens. Schon lange wird mit antizionistischen Juden gegen Israel demonstriert, um sich vom Vorwurf des Antisemitismus reinzuwaschen. Mishra treibt dieses Spiel weiter, indem er nun auch dezidierte Kritiker des Antizionismus in Beschlag nimmt. Die Antwort des organisierten Antizionismus auf Améry ist dessen Vereinnahmung. Umstandslos wird er, der sich selbst als Linker verstanden hatte und daran verzweifelte, dass es ausgerechnet seine vermeintlichen Verbündeten waren, die den Judenhass in sozialkonformer Variante als Israelhass wieder salonfähig machten, umstandslos wird er in den antizionistischen Kanon eingereiht. Mishra bedient sich dabei ausgewählter Stellen aus dem Essay »Grenzen der Solidarität«, bezeichnenderweise der einzige von einer Reihe an Texten, die Améry über den Antisemitismus, den Antizionismus und den jüdischen Staat geschrieben hat, der sich einer wachsenden Beliebtheit unter den israelkritisch gestimmten Linken erfreut. Dass Améry auch im Wanken, das in diesem Essay hervortritt, zwischen einer noch zu verwirklichenden universalen Menschheit und der besonderen Situation der Juden, die Einsicht in die Notwendigkeit Israels als Zufluchtsort vor antisemitischer Verfolgung nicht aufgeben konnte, wird geflissentlich ignoriert. Stattdessen versteigt sich Mishra in absurde Anschuldigungen gegen den jüdischen Staat, die er mit dem Hinweis auf die Shoah legitimiert. Wie es für den postkolonialen Geschichtsrevisionismus üblich ist, leugnet Mishra den nationalsozialistischen Judenmord nicht. Er benutzt ihn, um aus dem »Nie wieder« der einstigen Forderung der Überlebenden der Konzentrationslager ein »Nie wieder Krieg den Antisemiten« zu machen und Israel heute als Gefahr für die gesamte Menschheit darzustellen. So wie die Nazis sich von den Juden geknechtet sahen, imaginiert Mishra in seinem Artikel eine drohende jüdische Vorherrschaft, die Nichtjuden als Untermenschen begreife. Der Narzissmus sei ein Zwilling des westlichen Imperialismus und der Zionismus, wie die beiden, also wie Narzissmus und Imperialismus, ein expansionistisches Projekt. Qualitative Unterschiede kennt Mishra nicht. Den Umschlag von der Verwertungs- in die Vernichtungslogik übergeht er. Der Nationalsozialismus gilt Mishra nicht als Umschlag aus der Moderne in die Barbarei, sondern, wie in der postkolonialen Literatur gängig, als Spitze der modernen Entwicklung. Ohnehin gibt es laut Mishra gleich mehrere Holocausts, die in der Vergangenheit von Großbritannien begangen worden seien. Er meint damit die koloniale Ausbeutung, hat aber keinerlei Begriff von dieser. Alles Leiden, das weniger als ein Holocaust ist, scheint irrelevant zu sein. Für Mishra steht fest, dass der derzeitige Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen ein Verbrechen von historischem Ausmaß sei, das sich aus Israels irrationaler Überlebenspsychose speise. Er argumentiert damit ähnlich wie der postkoloniale Philosoph Achil Mbembe, der aus der Erfahrung der Shoah herleitet, dass Israel die Palästinenser opfere, und zwar um den Fetisch zu befriedigen, der sich aus der Tatsache ergebe, dass die Juden selbst einmal ein Opfer in der Weltgeschichte waren. Die Palästinenser sind in dieser Auffassung keine eigenständig handelnden Akteure. Dieses Bild darf auch der 7. Oktober nicht stören. Entsprechend behauptet Mishra, der grausame Mord an israelischen Babys durch die Hamas und ihre Parteigänger sei eine Lüge. Westliche Medien und Politiker kümmerten sich nicht um das Schicksal unschuldiger Palästinenser, die von Israel industriell geschlachtet würden. Israel lasse sich heute kein geringeres Vergehen zu Schulden kommen, als die globalen Normen zu detonieren und für den Zusammenbruch der freien Welt verantwortlich zu sein. The Shoah after Gaza liest sich, als wolle Mishra sich beeilen, den derzeit immer fanatischer werdenden anti-israelischen Protesten an den Hochschulen noch hinterherzukommen. Tatsächlich adressiert er in seinem Artikel die anti-israelischen Demonstranten auch direkt. Er bestätigt sich und ihnen die Dringlichkeit des Widerstands. Was sich vor einigen Monaten noch hinter der Forderung »Globalize die Intifada« versteckt hat, tritt an Universitäten in den USA und Europa mittlerweile offen zutage. Studenten preisen den Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, wollen amerikanische Juden zurück nach Polen schicken. Bewusst oder nicht eine Anspielung auf die Vernichtungslager, und rufen dazu auf, Israelis zu töten. Das Akronym LGBTQ wird auf Regenbogenfahnen, modisch frisiert, ausbuchstabiert als »Let's go bomb Tel Aviv quickly«. Auf mehreren Campussen wurden sogenannte befreite Zonen geschaffen, zu denen Zionisten keinen Zutritt haben. Als Zionist gilt inzwischen jeder, der nicht persönlich die Überzeugung bekräftigt, dass Israel einen Genozid begehe. Wer sich weigert, der wird im besten Fall ausgeschlossen, im schlimmeren Fall, wie in Los Angeles Ende April 2024, von Kommilitonen in die Notaufnahme geprügelt. In Deutschland wurde nach dem 7. Oktober der bekannte Slogan »From the river to the sea, Palestine will be free« über die revisionistische Parole »Free Palestine from German guilt« schließlich komplementiert durch den Spruch »Palestine will set us free«. Die Erlösungsdimension des Antisemitismus zeigt sich darin in aller Deutlichkeit. Ebenso zeigt sich, wofür Palästina bei den Demonstranten steht. Für die eschatologische Befreiung der Welt von dem Bösen. Entsprechend legitimiert ist die Gewalt gegen jene, die als Zionisten gebrandmarkt werden. Für die Realität vor Ort im Nahen Osten interessiert man sich nicht. Je mehr tote Palästinenser, desto besser, um das eigene Strafbedürfnis aufzuladen. So kommt auch die Fantasie ausgerechnet eines Genozids zustande, obwohl das Verhältnis von getöteten Kombattanten und Zivilisten nachweislich so gering ist wie in keinem anderen urbanen Krieg zuvor. Es ist, als wünschten sich die linken Israelfeinde, dass es einen Genozid gebe. Der Intellektuelle als geistiger Arbeiter ist darauf angewiesen, dass seine Äußerungen ein Publikum finden. Interessiert man sich nicht mehr für ihn, fällt seine Arbeit der Bedeutungslosigkeit anheim. Er lebt also in ständiger existenzieller Angst, abgehängt zu werden. Der linksradikale Intellektuelle vom Schlage Mishras muss, um diese Angst zu bewältigen, antizipieren und geistig weitertreiben, was seine potenzielle Leserschaft auf der Uni-Barrikade beschäftigt. Dieser Umstand entschuldigt den Antisemitismus nicht, sondern erklärt seine Dynamik und gegenwärtige Eskalation an den Akademien. Die Ursache ist gerade nicht die Propaganda von oben nach unten, sondern ergibt sich aus der Lage des geistigen Arbeiters als Verkäufer seiner Ideen. Theodor W. Adorno hielt bereits fest, wie sich Intellektuelle in der beschämendsten und unwürdigsten Situation von allen erfahren, nämlich in der Situation von konkurrierenden Bittstellern. Dass Mishra derzeit mit seinem Angebot Erfolg hat und eine große Nachfrage bedient, zeigt allein, dass The Shoah After Gaza nicht in irgendeinem Nischenblatt mit magerer Bezahlung, sondern in der auflagenstärksten Literaturzeitschrift Europas abgedruckt wurde. Aber auch er kann wieder abgelöst werden, wenn es ihm nicht gelingt, Schritt zu halten. Die Leserbriefe, die auf Mishras Artikel folgten, überschlagen sich noch weiter im anti-israelischen Impetus. Ein Leser versucht, Mishra zu übertrumpfen, indem er moniert, Mishra sei nicht hart genug mit Jean Améry ins Gericht gegangen, weil dieser in Grenzen der Solidarität nur von unklaren und unzureichenden Berichten über die Folter palästinensischer Gefangener sprach. Der Verfasser eines anderen Leserbriefs beschwert sich, dass Mishra überhaupt den Begriff Shoah benutzt, der doch aus dem Hebräischen stammt und somit eine versteckte, aber schwerwiegende ideologische Last trage. Dann ergeht es sich in einem Verriss von Claude Lanzmanns Film Shoah. Dieser sei zionistische Propaganda, weil er nur vom Judenmord handelt und nicht von anderen Opfergruppen. Der Leser unterschlägt so die spezifische Bedrohung, die dem Antisemitismus innewohnt und diesen fundamental etwa von der Verfolgung politischer Gegner unterscheidet. In der Shoah gab es keine Zweckmittelrationalität mehr, nicht einmal mehr die basale eigene Selbsterhaltung der Täter. Der Leser aber lässt nicht locker mit seinem revisionistischen Optimismus. Er wirft Lanzmann vor, die vielen tapferen Nichtjuden, die ihr Leben riskierten, um Juden zu helfen, nicht zum Thema zu machen. Über die erhofften vielen tapferen Nichtjuden schrieb Ameri einmal: Jene, die im Dritten Reich aus dem Dritten Reich ausgebrochen waren, sei es auch nur schweigend, durch ein mitleidiges Lächeln für uns, durch ein schambezeugendes Niederschlagen der Augen. Sie waren nicht zahlreich genug, um den rettenden Ausschlag zu geben. Im Leserbrief scheinen sie der notwendige Strohhalm zu sein, um argumentieren zu können, dass Juden keinen Zufluchtsort vor Antisemitismus bräuchten und der Zionismus seinem Wesen nach zur Knechtung der arabischen Bevölkerung entstanden sei. Der Verfasser treibt sowohl Mishra als auch die jungen linken Aktivisten an, und so schaukeln sich alle Beteiligten immer weiter auf in der Überzeugung, dass Israel im Zeitalter des Postkolonialismus das schlimmste Übel, ein kolonialer Aggressor sei, der mit allen Mitteln, auch mit Mord, aufgehalten werden müsse. Es stellt sich die Frage, weshalb gerade in gebildeten Kreisen der Antizionismus seit dem 7. Oktober immer rabiater wird. Nicht nur der Intellektuelle, auch sein Publikum, das die Barrikaden errichtet und sich buchstäblich in erster Linie aus Studenten der Geisteswissenschaften zusammensetzt, ist gesellschaftlich, wenn es darauf ankommt, überflüssig. Wenn die ökonomische Krise manifest wird, kann auf sie am leichtesten verzichtet und die Finanzierung ihrer Stellen am ehesten gestrichen werden. Diese Bedrohung verstärkt beim Intellektuellen und seinem Publikum das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zusammenhalt, dem ein gemeinsamer Gegner gerade dort Einheit verspricht, wo der Konkurrenzdruck nicht erst seit der breiten Nutzung von Plagiatsoftware unerbittlich ist. Und nicht bloß irgendein Gegner. Entscheidend für die genuin linke Reaktionsweise ist die Selbstversicherung, auf der Seite der Guten zu stehen, die dadurch garantiert wird, dass dieser Gegner als der Feind der gesamten Menschheit gilt. Was zunächst fast wie die Reformulierung dessen klingt, was im Marxismus unter dem allgemeinen Klassenbewusstsein und dem proletarischen Internationalismus firmiert, ist in Wahrheit seine Karikatur. Handelt es sich doch bei den Intellektuellen, Brecht nannte sie Kopflangern, doch um staatsunmittelbare, um ein Wort von Hegel zu gebrauchen, Denkbeamte. Im Antizionismus findet eine Verschiebung statt, ähnlich wie sie Otto Fenichel für den Judenhass im zaristischen Russland diagnostizierte. Der aktuelle Antizionismus befriedigt einander widersprechende Bestrebungen und verhilft ihm zum einheitlichen Fluchtpunkt divergierender Anliegen. Der psychische Gewinn für den Antisemiten damals, wie auch für den Antizionisten heute, ist es, seinen inneren Konflikt zwischen der Neigung zum Aufruhr und dem Respekt vor der Obrigkeit im Judenhass zu lösen. Weil der Geisteswissenschaftler, wie übrigens auch die Künstler, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zu Recht ahnen, wie leicht sie gesellschaftlich suspendiert werden können, da sie, um es im Vokabular der Corona-Pandemie auszudrücken, nicht systemrelevant sind, drängt es sie zur Rebellion, allerdings nicht gegen die tatsächliche Autorität im psychoanalytischen Sinne, den Vater, sondern in einer Verschiebung gegen einen anderen Feind, von dem sie, allein durch seine Unterzahl und mangelnden Verbündeten keine Strafe befürchten müssen. Sie haben die Gewissheit, dass ihr Verhalten keine schwerwiegenden Nachteile für sie bedeutet. Im Gegenteil, je näher man sich am Nerv der Zeit bewegt, desto besser stehen die Chancen für die eigene Karriere. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sind sie auf die tatsächliche Autorität, den Staat, angewiesen. In der Regel müssen sie sich stets aufs Neue beweisen und in regelmäßigen, oft knappen zeitlichen Abständen neue Projektanträge einreichen. Man inszeniert sich als unschuldige Verfolgte, wenn Stellen, Projekte oder auch nur mögliche Veranstaltungsorte nicht staatlich gefördert werden. Dass die konformistische Rebellion von einer tiefsitzenden Angst getrieben wird, erklärt, weshalb die Aktivisten auf den Barrikaden so aggressiv gegen jene vorgehen, die ihre Überzeugung auch nur in Frage stellen. Jeder, der ihr Anliegen in Zweifel zieht, bedeutet innerpsychisch eine existenzielle Bedrohung, weil er an der unbewussten Angstbewältigung rührt. Deshalb verlangen die Studenten in den Intifada-Camps von jedem, der sie betreten will, die persönliche Bestätigung, dass Israel einen Genozid begehe. Die Eintrittskarte in die befreite Zone ist die Freiheit von Ambivalenz und Widerspruch. Wieder einmal wird dieser im Wahn versucht auszuschalten und wieder einmal trifft es die Juden. Aus der tiefsitzenden Angst erklärt sich auch, wie es sein kann, dass der Bezug zum realen Objekt verloren geht. Es zählt nur noch das imaginäre Objekt, das sich in der Fantasie verhält, wie es dem eigenen Wahn entspricht, beziehungsweise dem in der Fantasie geschieht oder nicht geschieht, was dem eigenen Wahn entspricht. So war es ausgerechnet einer feministischen Ikone unmöglich, die exzesshafte sexuelle Gewalt gegen israelische Frauen überhaupt zu glauben. Es darf nicht sein, was dem psychischen Abwehrmechanismus zufolge nicht sein kann. Entsprechend befeuert ein in alle Welt ausgestrahltes Massaker an Juden den Antisemitismus noch immer weiter, weil die Täter nicht die richtigen Täter, die Opfer nicht die richtigen Opfer waren. In diesem Sinne brachte der 7. Oktober eine Bildkrise hervor. Am schwarzen Schabbat zeigten sich die Palästinenser nämlich nicht als Underdogs, sondern als überaus erfolgreiche, sadistische Mörder, die im religiösen Eifer foltern, quälen und erniedrigen und letztlich nichts wollen außer den Mord und den eigenen Tod. Zwanghaft werden daher die Plakate, die auf die von der Hamas und anderen palästinensischen Rackets verschleppten Geiseln hinweisen, abgerissen. Und zwanghaft werden daher Veranstaltungen gestört oder versucht zu verhindern, wie die Nova Music Festival Ausstellung in New York. Wie vollumfassend die Identifikation mit ihren Idolen ist, macht eine Sprecherin der anti-israelischen Proteste, Doktorandin im Fach Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University, deutlich, als sie humanitäre Hilfe für die Barrikadenbauer forderte. Die Studenten erzeugen selbst neue Bilder, welche die imaginäre Opfer-Täter-Relation wieder gerade rücken sollen. Sie verhalten sich so, dass die Polizei zur Wahrung der öffentlichen Ordnung einschreiten muss. Das nutzen die Demonstranten, um zur Schau zu stellen, wie das Anliegen der Palästinenser unterdrückt werde. Die wahnhafte Projektion schafft ihre eigenen Fakten. Als konkurrierende Bittsteller stehen auch die pro-israelischen Intellektuellen da. Sie befinden sich insofern in einer anderen Situation, als dass sie nicht dieselben psychischen Bedürfnisse bedienen wie die Mishras und Butlers nach dem 7. Oktober. Dies macht im Resultat einen Unterschied ums Ganze. Aber auch sie können nur als Agitatoren denken, wenn ihnen nicht an der Einsicht in gesellschaftliche Totalität, also an Ideologie und Erkenntniskritik, gelegen ist. Sie können, um eine Formulierung Klaus Heinrichs zu bemühen, der Gesellschaft kein Bewusstsein ihrer selbst geben. Vernunft wird auch für sie zur bloßen Meinung, die sich in einem Machtringen in Medien und Wissenschaft durchzusetzen hat, und so bewegen sich anti- wie pro-israelische Intellektuelle im selben Diskurs. Michel Foucault, Paradedenker desselben, beschrieb affirmativ, dass es gar nicht um die Abschaffung von Macht gehe, sondern darum, hinter jeder Wahrheitsbehauptung Macht zu entdecken, um sie für die eigenen Zwecke durchzusetzen. Entsprechend wirken seine Ausführungen wie ein Abziehbild von Gramscis Hegemonievorstellungen. Der Funktionszusammenhang, das, was Gesellschaft insgesamt zusammenhält, wird nicht in den Blick genommen, mehr noch. Man richtet sich in ihm, dem Funktionszusammenhang, ein und macht es sich genau dort gemütlich, wo der Antisemitismus entspringt. Der Intellektuelle, der den Antizionismus aufs Korn nimmt, erfreut sich seiner gesellschaftlichen Nützlichkeit und hat mit der Gesellschaft als solcher kein Problem. Er täuscht sich selbst, wenn er das eigene Mitmachen rechtfertigt, in der Selbstvergewisserung, dass sein oberstes Gebot eben die Verhinderung des Schlimmsten sei, eher das, worin dieses Schlimmste wurzelt, jedoch nicht anrührt. Darin liegt der Unterschied zwischen Intellektuellem und Kritiker. Querfunk auf 104,8 MHz Antennenfrequenz. Ihr hört wie jeden Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr die Erstausstrahlung von Quergelesen. Gerade eben hörtet ihr von der Band FSK oder auch Freiwillige Selbstkontrolle das Stück Tel Aviv. Und davor einen Text aus der gerade frisch erschienenen 24. Ausgabe von der Zeitschrift für Ideologiekritik Sans Phrase. Ein Beitrag von Marlene Gallner, die Barrikade vereint mit den Intellektuellen gegen den Staat der Juden. Die Sans Phrase erhaltet ihr im guten Buchhandel oder ihr könnt sie auch über den Saira Verlag in Freiburg beziehen.
Zeit der Welt und keine Ahnung. Yeah. Nimm einen Balken aus härtestem Holz und lass deine Tür damit vernageln. Ich schick dir Gestalten zum Spielen aus Holz, du kannst sie, bis sie brechen, behalten. Prüf dein Vermögen auf Haben und Soll, achte dabei auf rote Zahlen. Ich bin nicht die Bank, du bist das Volk, blind stolperst du in die Wahlen. Der Winter wird kalt, der Schnee ist schon geschnitten, das Jahr wird alt, bald hat es ausgelitten. Halt deinen Atem, solange du kannst, irgendwann sieht jeder die Sterne. Blinde die Erde, ihr Atem ist lang, bilde dir ein, sie hätte es gerne. Wasch deine Sachen im Abwasser aus, schmutziger können sie kaum noch werden. Ich kann nicht fassen, was du von mir glaubst, irgendjemand muss doch mal lernen. Der Winter wird kalt, der Schnee ist schon geschnitten, das Jahr wird alt, bald hat es ausgelitten. Der Winter wird kalt, der Schnee ist schon geschnitten, das Jahr wird alt, bald hat es ausgelitten.
Das war es auch schon wieder fast mit Quergelesen für heute, verehrte Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, der Beitrag aus der Saint-France von Marlene Gallner hat euch interessiert und eventuell hat euch ja auch die Musik gefallen. Zuletzt hörtet ihr Tobias Gruben, davor den Popcore Berlin und davor die Gruppe Sport. Wir verabschieden uns noch mit dem letzten Stück von der neuen Platte von Brezel Göring, Friedhof der Moral. Und dieses Stück heißt Au revoir. Dem haben wir nichts hinzuzufügen, außer dem Wunsch, dass ihr euch auch hoffentlich in Zukunft weiterhin nichts gefallen lasst. Tschüss.
Elle est proche. reste pas. Je l'appelle au téléphone pour me chercher des explications. Elle parle des choses je ne comprends pas, des affaires sans signification. Elle me laisse attendre, elle ne vient plus. Si elle arrive pour me chercher, je vais le suivre, peut-être non. Et quand même, ça ne compte plus. J'écoute des vieilles chansons et anciens tubes, et ça m'arrive dans ces moments-là que j'imagine sa jolie voix qui dit au revoir.
C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir quand le jeune Marx écrivait à Rouget « Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me remplit d'espoir. »
Immer dienstags um 12 Uhr.
Quergelesen.
Toleranz, Toleranz.